Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins. Von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen.
Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Also der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Good Practice Beispiele spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute ganz persönlich auf unseren Gast Peter Schöffel von Schöffel Sportbekleidung in Schwabmünchen. Vorab eine interne Sache von Wirtschaft und Ethik. Unser Wirtschaft und Ethik Impulscall läuft nun bereits seit einiger Zeit immer mit spannenden Gästen zu sehr, sehr spannenden und auch aktuellen Themen der Nachhaltigkeit. Gäste wie Johannes Gutmann von Sonnentor, Bodo Jansen von Ubstal, Booms und viele mehr haben uns bereits als Gäste Rede und Antwort gestanden. Die aktuellen Termine und auch die Möglichkeit, sich zum Wirtschaft und Ethik Impulscall anzumelden, findet ihr auf meiner Homepage wirtschaft-und-ethik.com. Würde mich freuen, wenn ihr ab und an dabei seid. Jetzt aber zu meinem Gast, Peter Schöffel von Schöffel Sportbekleidung. Ich kenne die Firma nun schon doch einige Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen. Und wir haben das Gespräch sehr intensiv geführt. Peter Schöffel sagt, Nachhaltigkeit ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Und genau das merkt man bei ihm, bei seiner Firma Schöffel, auch als Familienunternehmen seit 1804 am Markt. Sehr spannend. Schöffel arbeitet im Bereich Nachhaltigkeit mit vier Säulen: Sozial, Umwelt, Produkt und nachhaltige Dienstleistung. Wir werden im Podcast die Langlebigkeit der Produkte ansprechen, die Menschenrechte in den Produktionsländern, wo Schöffel natürlich global produziert. Und wir werden das Thema Schadstoff, Umweltmanagement diskutieren, auch in Verbindung mit der Funktionsbekleidung, die Schöffel produziert. So, aber lassen wir das Gespräch nun mit Peter Schöffel doch einfach beginnen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin heute in Schwabmünchen bei Schöffel Sportbekleidung. Ich habe da, haben wir gerade drüber geredet, so eine gewisse historische Verbindung zu Schöffel, war aber noch nie hier am Stammsitz. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass ich Schöffel mal jetzt von innen kennenlerne. Mir gegenüber sitzt Peter Schöffel, Geschäftsführer von Schöffel Sportbekleidung, Familienunternehmen, auch sehr spannend. Hallo, Herr Schöffel.
Grüß Gott.
Wie geht es Ihnen in den Zeiten persönlich? Wie geht es Ihnen Mitarbeiter? Wie geht es Schöffel? Auch ganz wichtig.
Ja, wie es meinen Mitarbeitern geht, das müssen wir sie selber fragen. Aber ich glaube, wir haben ganz, ganz guten Kontakt zu ihnen. Ich glaube, denen geht es nicht viel anders wie mir und wie es auch im Unternehmen geht und wie es vielen in der Branche geht. Wir sind nach wie vor, versuchen wir die Zuversicht aufrechtzuerhalten, gelingt in der Regel auch, aber es dauert jetzt schon lange. Also das Zahnfleisch meldet sich schon ab und zu. Aber grundsätzlich bin ich ein optimistischer Mensch, habe glaube ich auch einen Grund dazu. Und habe die Flinte noch lange nicht ins Korn geworfen. Wir versuchen, Corona als Chance zu nutzen. Da hilft unsere Struktur, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber zu sagen, jeden Tag scheint die Sonne, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist ein durchaus herausforderndes Umfeld. Ich würde mir da schon ein bisschen mehr Perspektive wünschen. Aber wir kämpfen da jeden Tag und tun das, glaube ich, alles in allem ganz erfolgreich. Also mir geht's gut.
Ist es die schwierigste Krise, seit es das Familienunternehmen gibt, oder gab es schon vergleichbare?
Also wir sind ja die älteste Outdoor-Bekleidungsfirma der Welt, gegründet 1804. Und ich würde mir nicht anmaßen, also da würde ich einmal träumen davor, zu sagen, das ist die schwierigste Krise. Das Unternehmen hat 2 Währungsreformen, 2 Weltkriege überlebt. Es ist die größte Krise, die ich mitmachen durfte in meinen gut 30 Jahren. Das genügt mir persönlich. Aber ganz ehrlich, ich bin, das motiviert mich sehr oft am Morgen. Man kann sich die Motivation nicht aus den täglichen Nachrichten ziehen. Ich hätte ungern mit meinem Großvater getauscht, sag mal 1943, 1944. Ich glaube, da haben wir heute Problemchen.
Okay. Ja, ich habe das gelesen, dass Schöffel als Familienunternehmen schon 215 Jahre alt ist. Was hat Schöffel denn 1804 produziert oder motiviert, ein Unternehmen zu gründen? Also 1804 ist ja schon eine Zahl.
Ja, es sind 216 Jahre in der Tat. Aber auf das eine kommt es jetzt auch nicht an. Es war definitiv keine Outdoor-Funktionsbekleidung für freizeitorientierte Menschen. Damals, das ist ja dann doch über 200 Jahre her, hatten die Menschen, da gab es, denke ich, das Wort Freizeit noch nicht. Hier in Bayerisch-Schwaben, das waren immer schon rechtschaffene Leute, die festgearbeitet haben, in der Regel Landwirte, die unter der Woche halt im Stall waren oder auf ihren Feldern waren und wo hauptsächlich die Frauen damals am Abend einfach gestrickt haben. Der Großvater war im Eck gesessen, der Ofen hat ballert und die haben Wollsocken gestrickt. Und wir haben aus dem Jahr 1804 eine Konzession, eine königlich-bayerische Konzession vorliegen, dass meinen Urgroßeltern, viermal Ur, erlaubt wurde, diese Socken und diese Nachthauben aus Wolle sozusagen aus dem Pferdefuhrwerk zu verkaufen in der Region. Also es war damals schon mobiler Handel, so wie heute Internet, ein bisschen anders. Und dafür brauchte es damals schon eine Konzession. Wir sind ja in Deutschland ja sehr stark im Regulieren. Gab es damals schon. Und ja, so ging's los.
Das sind die Mützen, die man immer in den historischen Filmen sieht. Ja, ich erinnere mich gerade so dran. Die sehen immer ganz lustig aus.
Genau.
Super, cool.
Suppenkasper.
Ja. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, ich komme ja ein bisschen aus der Outdoor-Branche oder habe eine enge Verbindung vor langer Zeit. Ich hatte immer, aber können Sie mich gerne korrigieren, das ist vielleicht ein bisschen älteres Wissen, das mag sein. Ich hatte immer das Gefühl, Schöffel war schon immer ein bisschen für eine breitere Zielgruppe aufgestellt, heißt Funktionsbekleidung ja, aber nicht so der Spezialanbieter, den man so ab und zu mal kennt. Also stimmt es? Was macht ihr aktuell an Produkten? Wie hat sich vielleicht der Markt verändert? Auch vielleicht ein bisschen unter dem Aspekt nachhaltig, werteorientiert, wobei ich schon empfinde, dass die Outdoor-Branche, weil mit Natur verbunden, sich eigentlich schon immer mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch wenn das Wort noch nicht so in aller Munde war, beschäftigt hat. Das waren jetzt viele Fragen, jetzt fangen wir einfach mal vorne an.
Fangen wir mal vorne an und wenn ihr dann die Hintern vergesst, dann stellen Sie mir es einfach nochmal. Schöffel hat eine marktführende Stellung, beispielsweise im Outdoor-Bekleidungsbereich, so in Deutschland, Österreich, Schweiz, so unser Hauptmarkt. Wir verkaufen insgesamt in etwa 25 Ländern, relativ weltweit, in Europa, in Asien. Aber das ist so unser Heimatmarkt und bedienen dort eigentlich vom Bergsport über das Thema Wandern, über das Thema, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehen will, über das Thema Neufahrrad und im Winter das Thema Skitouren gehen, Skifahren. Diesen ganzen Outdoor-Funktionsbereich seit über 50 Jahren. Diese relativ ordentliche Premium-Position, die wir uns da erarbeitet haben, die basiert vor allem daher, und da kommt vielleicht dieses Thema nicht der totale Spezialist, basiert aus 2 Gründen. Zum einen haben wir uns von Anfang an auf Bekleidung konzentriert. Ich bin ein Freund von weniger ist mehr, mein Vater war es genauso. Schuster, bleib bei deinen Leisten, Schneider, bleib bei deinem Faden. Tiefe statt Breite, tu das, was du machst, richtig. Ist für mich auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Wir geben unseren Namen für unsere Bekleidung und da haben wir einen großen Respekt vor der Komplexität dieser Bekleidung. Und das Zweite ist unser Motto, das uns treibt, zum Kunden hin, aber auch intern. Das heißt, ich bin raus. Ich bin raus als Abgrenzung zu dem, wie der Sport landläufig tickt. Der Sport landläufig tickt höher, schneller, weiter. Übersetzt auf Bergsport wäre das Everest als Minimum. Ich sag mal, wenn du einen 5000er machst, dann bist du ein mittelmäßiger sportlich unterwegs, musst du eigentlich schon fast ein schlechtes Gewissen haben, was ja nichts mit der gesellschaftlichen Realität zu tun hat. Unser Motto, und das ist eigentlich die Idee hinter Ich bin raus, tu dir was Gutes, indem du Sport machst. Schwitzen macht Spaß. Matche dich nicht mit deinem Freund, mit deiner Freundin oder mit deiner Leistungsfähigkeit von gestern oder morgen. Das ist völlig egal. Genieß es einfach. Such deine kleinen Fluchten in der Zeit, die immer stärker getrieben ist durch Digitalisierung, Taktung, Druck und nicht nur beruflich, auch familiär. Hier dieses alternative Modell zu fahren. Wir als Schöffel wollen dir, liebe Kundin, dir, lieber Kunde, für deine perfekten Ich-bin-raus-Momente genau die richtige Bekleidung geben, damit du dich darum keine Sorgen machen musst, dass du dich auf deinen Moment konzentrieren kannst. Und das hat dazu geführt, dass wir viele Kunden haben, glücklicherweise, die bereit sind, diesen Mehrwert, was eben gute Qualität auch kostet, zu bezahlen. Und eben nicht nur eine Spitzenathletenmarke sind, die sich ausschließlich um Performance bemüht.
Ich hänge noch an Ihrem Slogan. Ich habe den in den Fernsehspots immer wieder gesehen und war dann so, ich war echt überrascht. Irgendwie konnte er am Anfang gar nicht so arg viel mit anfangen, weil er nicht so typisch war irgendwie. Ne? Der passte irgendwie gar nicht zu der, irgendwie schon mit raus ist Natur, klar, und vielleicht Freiheit. Ich habe es dann irgendwie mit Harpe Kerkeling zusammengebracht, ich bin dann mal weg, weil es ja eigentlich jetzt die ähnliche Idee ist. Ich finde, dass es gut zu euch passt. Ich finde es auch gut, dass es jemand mal mit sowas verknüpft, weil diese Outdoor- und Kletter-Sport ist ja Sport auch, Szene halt. Ja, Sie haben es gesagt, am Everest stehen Sie inzwischen Schlange. Was ist hier los eigentlich überhaupt? Wie hat sich denn die Branche zum Thema Nachhaltigkeit verändert? Also manche nutzen das klar als strategische Positionierung. Ich meine, da gibt es so ein, zwei, drei Beispiele. Aber so insgesamt ist das den Firmen bewusster geworden, weil viele sind ja auch inzwischen konzerngesteuert, weil sie halt von Großkonzernen, die auch noch andere Sachen machen, halt einfach gekauft wurden.
Es ist immer schwer, über andere zu sprechen, aber ich glaube schon, dass insgesamt unsere Branche, für Schöffel kann ich es nun genau sagen, in Sachen Nachhaltigkeit schlappt sein drauf auf das, was er erreicht hat. Er ist wesentlich weiter, wie es die klassische Mode ist, hat das Thema viel früher fokussiert, ohne eben gleich mal die Ausrede zu benutzen, ohne perfekte Antwort, fang erstmal gar nicht an. Nachhaltigkeit ist so ein großes Thema, du kommst auch nie an. Dass es schnell mal als Ausrede genutzt werden kann, gar nicht anzufangen. Hat unsere Branche glücklicherweise nicht getan. Ich glaube, wir haben uns auch aufgrund dessen, dass wir eben sehr nahe an der Natur sind, viel näher wie klassische Modeanbieter, früh damit auseinandergesetzt. Zum einen im ökologischen Bereich, zum anderen, der aber mindestens genauso wichtig ist, im sozialen Bereich. Wie wollen wir denn arbeiten? Wollen wir da mal genauer hinschauen? Ist unsere Branche schon perfekt? Bei weitem nicht, weil ich glaube, dass die Entwicklung zwar sehr dynamisch ist, aber eben die Autobahn noch nicht gebaut ist. Also das ist gerade eine ganz spannende Zeit, seit etwa 10 Jahren, was sich nachhaltigkeitsmäßig da gerade tut in der Entwicklung. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit an sich nur betrachtet unsere Kundinnen und Kunden nicht zufriedenstellen wird. Wenn ein Produkt dann funktional nicht tauglich ist oder einfach optisch nicht tauglich ist, dann wird es gar nicht gekauft. Und wie kann man denn diese Zielkonflikte lösen? Ich glaube, dem hat sich unsere Branche relativ intensiv bereits gewidmet und ist damit voller Kraft dran.
Ja, das stimmt natürlich. Ne? Klassisches Modeprodukt muss modisch sein, aber sie müssen zusätzlich noch eine Funktion erfüllen, die ja unter Umständen sogar was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Wenn ich wirklich draußen unterwegs bin, kommt es ja darauf an, dass das funktioniert und ich mich darauf verlassen kann.
Wenn Sie eine Schöffeljacke haben und Sie gehen in 2 Jahren von heute damit beim Regen wandern und Sie werden nach 2 Stunden nass, dann habe ich die wieder mit einem bösen Brief. Ja. Und da brauche ich Ihnen nicht erzählen, dass es super nachhaltiges Material ist, aber halt leider nach 2 Jahren eine gesetzliche Gewährleistung abgelaufen ist. Das kann ich tun, aber das wird nicht funktionieren.
Ja, wobei die ganzen Wirtschaftsunternehmen natürlich jetzt jahrzehntelang mit ihren Schiffen in ich sage jetzt mal Anführungszeichen, falsche Richtung gefahren sind. Und dieses Schiff, wo nur auf Profit ausgerichtet war, ich sage es jetzt mal einfach so flapsig, das kann man auch anders formulieren, das jetzt umzudrehen und in eine andere Richtung zu fahren, verändert ja alles. Also verändert ihre Materialien, da kommen wir nachher noch drauf. Also es hat ja nicht nur was mit Kopf zu tun, sondern es verändert ja das Produkt an sich, wie ich es zusammenbaue. Egal, ob ich jetzt Maschinenbauer bin oder Funktionsbekleidungsproduzent. Sie haben, habe ich gelesen, Sie haben den Satz gesagt, Nachhaltigkeit ist kein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung. Falls Sie den Satz so gesagt haben, wie meinen Sie das?
Ja, also ich bin kein Freund von Greenwashing. Und ich sehe halt, was generell an Nachhaltigkeit erzählt wird. Und wenn wir mal einfach so dieses Thema Elektroautos nehmen, wenn man mal wirklich das genauer alles studiert und zwischen den Zeilen liest, dann sind die Dinge ja in der Regel wesentlich komplexer, als sie mal so schwarz-weiß vordergründig dargestellt werden. Und ich glaube, es ist insofern eine Frage vom Mindset, von der Einstellung, warum ich Geschäfte betreibe. Sie haben es gerade angesprochen, diese Shareholder-driven Companies, wo es letztlich nur um Quartalsbericht geht, da kommt es dann ganz schnell zum Konflikt, zum Zielkonflikt. Und das versuchen wir hier etwas unaufgeregter, nachhaltiger anzugehen. Und das liegt so in der DNA, glaube ich, vom Familienunternehmen, weil einfach der Generationenauftrag zählt und nicht der Quartalsbericht. Und damit sind sie eigentlich bei der Lebenseinstellung, warum man gewisse Dinge tut. Tue ich sie, um meine Shareholder in 2 Monaten von heute glücklich zu machen, muss ich Umsätze vorfakturieren, damit sie happy sind und in 3 Monaten ist eine andere Welt. Ja, bin ich vielleicht schon in einem ganz anderen Unternehmen und erzähle eine andere Botschaft. Oder komme ich eigentlich von der langfristigen Perspektive und sage, was muss ich denn tun, damit mein Unternehmen, meine Umwelt, was auch immer, meine Kunden in 10, 20 Jahren noch zufrieden sind. Das ist ein völlig anderer Gedankenansatz, der an sich nachhaltig ist. Und darum ist für mich Nachhaltigkeit eine Lebenseinstellung und eben nicht mal so eine Parole, weil es halt gerade in ist. Oder wie ändert jetzt Corona Nachhaltigkeit? Corona ändert im Prinzip, meine These, gar nichts. Es beschleunigt nur. Mhm. Es beschleunigt nur und für die Bekleidungsbranche insgesamt gilt halt die Frage, wie geht eine Branche damit um? Und da ist sie nicht die einzige Branche, die im Prinzip für einen Teilbedarf 2 Stück produziert. Das ist doch das grundlegende Dilemma und nicht, ob wir jetzt gerade mal ein paar Wochen einen Handel abgesperrt haben. Und da herzugehen und sagen, hey, wir wollen als Unternehmen besser werden für unsere Kunden, weil wir überzeugt davon sind, dass diese Ich-bin-raus-Momente die wichtigsten Momente für ganz viele Menschen sind im Leben oder im Jahr, ganz demütig. Und dafür zu sagen, was kann man denn besser machen und selbst wenn es 50 Euro mehr kostet, ja, wenn wir die Kundinnen und Kunden davon überzeugen können, da geht es uns als Unternehmen gut, ohne jetzt auf Teufel komm raus, den Output einfach jedes Jahr zu verdoppeln und hier Mengen zu pressen an Fast-Fashion-Produkten, wo man einfach weiß, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dass das mit Nachhaltigkeit nichts zu tun hat. Das meine ich mit Lebenseinstellung. Die Frage, und da tut man sich natürlich als Inhaber geführtes Unternehmen, wo der Name der Bekleidung im Ausweis der Kinder steht. Du kommst nicht aus, du bist gefangen. Sich über so Dinge anders Gedanken zu machen, als nur bezahlter Manager zu sein. Sag, okay, und in 5 Jahren ist meine Karriereplanung, dass ich bei X und Y bin und ich muss jetzt an meiner Karriere arbeiten, damit die Story für meinen Lebenslauf passt. Ich glaube, das prägt. Und das meinte ich mit dieser Lebenseinstellung, dass das über die Jahre hinweg, und der Fisch fängt ja immer im Kopf zum Stinken an.
Das stimmt.
Du musst bei dir selber anfangen, aber dann über längere Zeitläufe sind deine Mitarbeiter so, sind deine Kunden so, sind deine Partnerschaften mit den Händlern, mit den Produzenten so. Und erst dann wird der Schuh draus, weil was Peter Schöffel will, ist letztlich irrelevant, wenn die Mitarbeiter oder die Kunden es anders sehen. Also man kann ja nur was wollen und anstoßen und versuchen, es in die Richtung zu lenken.
Machen. Ja, wobei das, ja, verstehe ich, wobei das Lebenseinstellung, man ist schon halt schon einen relativ weiten Weg gegangen. Bei Ihnen ist das natürlich so, dass es ein Familienbetrieb ist, dass Sie letztlich als Person so natürlich auch erzogen worden sind. Das heißt, Sie haben diese Lebenseinstellung irgendwo schon immer in sich. Vielleicht ist sie mal verschwunden, vielleicht war sie mal weniger, dann war sie wieder mehr. Aber sie war durch die Historie natürlich schon immer da. Wenn ich jetzt eine Firma XY nehme, die mit Nachhaltigkeit noch gar nichts am Hut hat, aber sieht, dass sich da draußen irgendwas passiert da draußen. Ja, ich lese ständig, ich sehe es ständig, die Kids protestieren, finde ich vielleicht als klassische Firma gut oder schlecht, wie auch immer. Aber ich habe nicht diese Lebenseinstellung, weil ich sie noch nie gehabt habe, weil ich nicht so erzogen worden bin. Habe ich vielleicht noch ein BWL-Studio hinter mich gebracht, wo es auch nur noch früher ums Geld und um die Kohle ging. Und da, das sage ich immer, aber vielleicht haben Sie da auch einen Tipp irgendwo, wie so jemand dann agieren könnte. Da bin ich der Meinung, er muss im ersten Schritt die Entscheidung treffen, nachhaltig zu agieren. Und dann wird sich relativ schnell eine Haltung ändern. Vielleicht, wenn wir Glück haben, bis hin zu einer Lebenseinstellung. Das würde ich aber noch nicht einmal verlangen, sondern ich fände gut, wenn einer eine Entscheidung trifft, ich gehe jetzt den Weg der Nachhaltigkeit, dann, und wenn er die Entscheidung getroffen hat, dann wird er da draußen Dinge sehen, die er vorher nicht gesehen hat.
Also,
das wird ein bisschen philosophisch.
Subjektive Meinung dazu, die mit dem Anspruch auf, dass sie richtig ist. Erstes Maxim, Nachhaltigkeit kann nur vom Kopf ausgehen. Also zu sagen, ey, ich habe es jetzt intellektuell verstanden, ich stelle mal 2, 3 Mittelmanager ein, die das Thema in meinem Unternehmen umsetzen. Vergiss es einfach, die haben keine Chance, weil sie erstmal nur Prozesse blockieren, teurer machen, langsamer machen, komplizierter machen. Das liegt in der Natur der Sache. Erstes Thema. Zweites Thema, ich möchte nicht drüber kommen als Sozialromantiker, bin Unternehmer. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese Überzeugung, die bei mir ganz einfach formuliert so ausschaut, ich versuche, die Dinge so zu tun, weit über Nachhaltigkeit hinaus, dass ich mir jeden Morgen aufrecht beim Passieren ins Spiegel schauen kann. Das heißt nicht, dass ich everybody's darling bin. Das heißt nicht, dass es auch mal wehtut bei jemandem. Das heißt nicht, dass ich jeder fair behandelt fühlen muss. Heißt es nicht. Ich bin also kein... Wollte ich schon gerade sagen, geistlicher. Aber es geht darum, kannst du es für dich ethisch vertreten oder musst du da eigentlich wegducken, was in einer 14.000 Seelengemeinde gar nicht möglich ist. Und das sind für mich die beiden Parameter, an denen ich gerade so ein Thema wie Nachhaltigkeit ausrichte, das für ein Unternehmen erstmal oder eigentlich immer eine Zäsur ist. Es macht Produkte teurer, es strengt in gewisser Weise ein. Also wenn ich sage, hey, ich kann immer aus dem Vollen schöpfen und das Thema interessiert mich nicht.
Aber es macht es nur am Anfang teurer und schränkt ein.
Vermutlich, ja. Vermutlich. Aber wenn 5 Jahre anfangen, ist eine lange Zeit, die ja, musst okay. Du mal durchüberlegen. Und ich will jetzt nicht gegen Nachhaltigkeit reden, das wird man es ja nicht tun. Aber die Überzeugung, ein Unternehmen danach auszurichten und es im Grundsatz neu zu erfinden, ist mehr als zu sagen, jetzt machen wir mit Nachhaltigkeit und drucken auf Umweltpapier und erzählen eine gute Geschichte und haben ein paar Produkte, die irgendwie halt Nachhaltigkeit vorgaukeln. Das geht ja viel tiefer. Das geht viel tiefer. Und es ist eine unternehmerische Lebenseinstellung, die aber große Chancen birgt. Die große Chancen birgt und die aus meiner persönlichen Überzeugung ohnehin alternativlos sind, weil Nachhaltigkeit zumindest ein Hygienekriterium ist, ohne dem du langfristig nicht überleben kannst als Unternehmen.
Aber wie komme ich zu der Unternehmenseinstellung als der Unternehmer, den ich vorher beschrieben habe, der das nie gelernt hat, der nie so erzogen worden ist?
Ja, das ist ja das Gute an unserer Wirtschaft, dass es den Unternehmer und die richtige Strategie so nicht gibt, dass ja genau die Vielfältigkeit das Spannende ist. Und es führen ja viele Wege nach Rom. Und da muss einfach jeder für sich, für sein Unternehmen definieren. Das ist ein Chefjob. Also irgendwas muss ein Chef ja auch tun. Egal ob bezahlter Manager oder Inhaber, wofür ein Unternehmen stehen möchte oder so. Also fordere ich meine Führungsmannschaft immer gerne heraus. Sagt man doch, wofür wir nicht stehen wollen. Also was wir alles tun, ist ja noch relativ einfach. Aber auf was wollen wir denn verzichten, um Kante zu zeigen? Und Wirtschaft und erfolgreiche Unternehmen müssen meines Erachtens Kante zeigen, ganz egal in welche Richtung. Sonst ist ja alles gleich.
Absolut, absolut. Okay, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Ja, definiert 4 Säulen der Nachhaltigkeit, Sozial, Umwelt, Produkt und nachhaltige Dienstleistungen. Ich würde mal drei Themen beim Podcast mal ein bisschen rausnehmen. Einmal die Langlebigkeit der Produkte, einmal die Menschenrechte in der Lieferkette oder in den Produktionsländern, wo ihr auch international aufgestellt sein müsst, letztlich. Und dann das Thema Schadstoff, Umweltmanagement, die drei Sachen würde ich mal gerne rausnehmen. Vielleicht fangen wir mal mit der Langlebigkeit der Produkte an. Extrem viele Unternehmen legen keinen so großen Wert auf Langlebigkeit. Manche agieren sogar ganz bewusst dagegen, dass ein Teil doch tatsächlich auch kaputt gehen sollte, so irgendwann mal demnächst, dass ich ein neues kaufe. Wo sind Schöffel das anders?
Ein Satz noch ganz kurz vorweg, dann kommen wir zur Langlebigkeit. Beim Thema Nachhaltigkeit ist es aus meiner Überzeugung heraus total wichtig, dieses Gummiwort runterzubrechen. Beispielsweise bei uns in diese 4 Säulen. Die müssen ja nicht wichtig sein, aber sag, hey, mach's für die Menschen, für deine Mitarbeiter anfassbarer. Und dann pack erst die Maßnahmen drunter, sonst bleibt es so.
Absolut.
Langlebigkeit. Langlebigkeit muss man können, sage ich jetzt mal ganz vermessen. Ich glaube einfach, dass viele Produkte nicht und viele Firmen nicht langlebig können, weil sie, keine Ahnung, die falschen Stoffe einkaufen, die falschen Produzenten haben. Einfach Langlebigkeit kostet Geld, kostet Technologie, kostet Erfahrung, gerade im Autobereich, wo Produkte wirklich hergenommen werden. Nehmen Sie mal einen Rucksack, 30 Kilo Rucksack, was das an Scheuertouren bedeutet, alleine eine Tour und das dann bitte mal jedes Wochenende über 10 Jahre. Wir sind damit vermutlich nicht mit großem strategischen Vorsatz einfach groß geworden über die 60 Jahre, wo wir jetzt Outdoor-Bekleidung machen, indem wir einfach hier versucht haben, in Schwabmünchen immer gute Bekleidung zu machen. Und dann kommt dann eben auch schnell, dass der Name draufsteht und die Kunden, wenn sie unzufrieden sind, durchaus mal der Peter Schöffel oder früher dem Hubert Schöffel oder irgendwann mal mein Nachkommen persönlich schreiben, ich bin enttäuscht von deinem Produkt aus dem und dem Grund. Und da sind wir im Familienunternehmen, das tut weh, das tut so fast so weh, wie wenn da dein Kind oder deine Frau sagt, du, ich bin enttäuscht von dir, weil, also mal bildlich gesprochen. Und damit hat es schon einen anderen Stellenwert. Und danach richtet sich dann die Organisation aus, weil das Wollen ist das eine, das Können ist das andere. Was heißt das bei uns? Wir testen sehr viel. Wir legen auf Entwicklungs-Know-how extremen Wert, weil in der Entwicklung ist es eigentlich schon entschieden. Das Zusammennähen ist relativ einfacher, aber die Entwicklung, dass das eben so konstruiert ist, deshalb machen wir die Entwicklung fast ausschließlich hier am Standort. Und das Thema, was passiert danach, wenn man am Produkt geht, After-Sales-Service mit unserer Service Factory, ist ein drittes Thema, wo wir ganz bewusst rein investieren. Wir haben hier eine große Schneiderei für das Thema Entwicklung, aber auch für das Thema Reparaturen, damit Produkte einfach nicht nur weggeschmissen werden. Mir blutet das Herz, was beispielsweise im Online-Vertrieb an Tonnen von Produkten ungetragen auf die Müllhalde wandern. Ja, ähnlich wie Elektroartikel, weil es einfach billiger ist, als zu reparieren. Und da sind wir eigentlich bei den wirklichen Nachhaltigkeitsfragen. Wir sind davon überzeugt, dass wenn eine Kundin, ein Kunde teilweise Bekleidungsstücke weit über 10 Jahre tragen, die dann auch gar nicht mehr optisch aktuell sind, aber die einfach hier Freude damit haben, dass das doch okay ist, weil dem Kunden taugt es, wenn er schon auf 4 Kontinenten mit der Jacke war und sagt, den 5. nehme ich auch noch mit. Es ist ein Teil von mir. Und uns schadet es insofern nicht, als dass wir zwar vielleicht hätten ein paar Jacken kurzfristig mehr verkaufen können, ich mir aber relativ sicher bin, dass die Kundin und der Kunde, wenn es dann mal eine Hose oder Fließteil oder ein Shirt braucht, sich durchaus an Schöffel erinnert und der eine oder andere ja nachweislich dann auch Schöffel kauft.
Ja, aber das impliziert ja zum Beispiel die Modebranche, gibt es auch andere, dass sie über diese Vielzahl an Kollektionen, die da übers Jahr hinweg erfunden werden, dass sie damit den Umsatz generiert für sich selber und für den Handel wahrscheinlich auch. Wie gleicht Schöffel das aus? Findet das, also ihr habt ja im Prinzip eine andere Rechnung. Ja, also wenn eine Jacke, ich hab tatsächlich auch eine 20 Jahre alte Schöffeljacke im Schrank gehabt, die hat jetzt echt meine Frau entsorgt, weil sie mir seit Jahren wegen meinem Bauch nicht mehr passt. aber die war also gut, also die hat funktioniert und ich habe ja gesagt, die bleibt da hängen, ich werde wieder schlank. Aber wo findet der Austausch, das ist ja auch wichtig für andere, für Zuhörer da draußen, für Unternehmen, wie gleicht man mit der Strategie den scheinbaren Verlust von Umsatz aus? Also durch das, dass ich keine Ware mehr auf den Müll werfe, ist ja ein Punkt sozusagen, weil das findet ja tatsächlich statt. Oder ist es diese, dass die Kunden sagen, da komme ich wieder hin, das Teil hat funktioniert.
Also da sind wir eigentlich mitten in der Strategie und ich habe bei dem Thema Strategie immer eines gelernt, lauf dein eigenes Rennen und versuche nicht schneller zu laufen. Sie haben vollkommen recht, wenn es um das Thema Umsatz und vermutlich auch Ertragsmaximierung geht, dann ist das eine Strategie, die nicht die beste ist. Also wenn ich Wachstum auf Teufel komm raus generieren will, ist es besser zu schauen, dass ich schneller nachverkaufen kann. Zu uns passt es einfach insofern nicht, als dass dieser Generationenauftrag in unserer DNA liegt. Zu überlegen, was gilt es heute zu tun, dass die nächste Generation ein Unternehmen vorfindet, das eigentlich nur besser funktioniert, wie es heute schon tut. Und das sind wir sofort beim Kunden. Und enttäusche deine Kunden nicht und kenne deine Kunden. Und wir haben Kunden, denen Qualität sehr wichtig ist, denen ja, diese Verlässlichkeit sehr wichtig ist und mit denen leben wir gut. Und wenn dann andere Unternehmensformen gerne noch erfolgreicher sind wie wir mit Fast Fashion, dann ist das doch okay. Also solange wir in unserem Marken, ich sage immer Gefängnis, in dem, was wir uns vornehmen, ordentlich oder gut leben können. Und das tun wir. Das Geschäftsmodell verstehen wir. Wir sind alle darauf fokussiert, eine richtig gute Bekleidung für unsere Kunden zu bauen. Das können wir. Fast Fashion können wir nicht so gut. Also lass uns andere machen. Also ich bin da ganz demütig und gönne jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin ihren Erfolg und fokussiere mich darauf, was müssen wir tun, dass wir unseren Erfolg behalten können.
Ja, das ist einfach Erfolg anders gedacht.
Ja, oder?
Ja, immer.
Da sind wir wieder bei diesem Spiegel am Morgen.
Und, ja,
also für den Spiegel soll es nur lang, wenn ich mal keinen Spiegel mehr kaufen kann, dann bin ich bei allen moralischen oder ethischen Vorstellungen oder strategischen Vorstellungen ins Abseits gelaufen. Aber Wir zeigen für unser Geschäftsmodell, dass es auch über Jahrzehnte so funktionieren kann, und zwar ziemlich gut. Und was dann andere tun, ist nicht mein Tisch. Das ist.
Kommen wir mal auf die Menschenrechte in den Produktionsländern, auch ein großes Thema ja gerade, was Lieferkettengesetz etc. pp. Angeht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, als ich mich da im Vorfeld nochmal ein bisschen eingelesen habe, dass sich Ihr Produktionsschwerpunkt schon von Europa nach Asien verlagert oder verlagert hat. Sie produzieren, oder Ihr Engagement liegt auch in Myanmar, wobei das wäre jetzt die zweite Krise, die wir neben Corona haben. Ich habe hier auf meinem Zettel, wenn wir unsere Termine zwei, drei Mal verlegt hatten wegen Corona, hatte ich noch drauf geschrieben, war eine Diktatur, da hat sich ja auch viel geändert. Aber da waren Sie sehr, oder sind sehr engagiert, weil aus irgendwelchen Gründen, das können Sie jetzt mir mal erzählen, wie man wirklich mit dem Thema Menschenrechte in Produktionsländern umgehen kann, auch, und das habe ich das Gefühl, Schöffe geht da auch einen anderen Weg, weil viele Firmen tatsächlich ihre Lieferkette überhaupt nicht kennen. Also maximal so die Ebene 1, wo die Rechnung kommt. Wenn man die Buchhaltung fragt, lässt einem die Liste raus und hat dann die Prozente. Die meisten wissen echt nicht mehr und sie sind da sehr tief eingestiegen.
Das sind jetzt eine ganze Menge Punkte. Ich hoffe, ich kriege sie so chronologisch hintereinander. Ich würde wieder gerne anfangen mit dem Spiegel und jeden Morgen reinschauen. Wir haben hier, wir sind ein great place to work. Wir haben gute 200 Mitarbeiter und achten sehr stark seit jeher auf die Kultur am Standort. Ich bin überzeugt davon, ein Familienunternehmen funktioniert wie eine große Familie. Aber da gibt es Baustellen, aber haben wir ordentlich auf der Reihe. So. Der Gedanke weitergedacht, die Verantwortung kann natürlich nicht hier am Werkstor aufhängen. In einer Branche, die seit Jahrzehnten international arbeitsteilig funktioniert. Ich kenne kein Unternehmen, das Produkte ähnlich unserem macht, also nicht jetzt T-Shirts, sondern wirklich auch zeitaufwendige Produkte, das in Deutschland oder Westeuropa noch, also wo über den Maßschneider Gedanken hinausgeht. Deshalb, und das schon seit inzwischen gut 40 Jahren, erst begonnen mit Osteuropa, dann Richtung Asien, diese internationale Arbeitsteiligkeit der Bekleidungs- und der Schuhbranche, wo ich übrigens persönlich ein großer Freund davon bin, weil das, was unsere Branche, wenn es gut gemacht ist, tut, ist aktive Entwicklungshilfe, ist Hilfe zur Selbsthilfe und eben nicht nur Geld hinschicken und ein bisschen spenden. Es aber wäre ein anderes Thema. Warum Asien? Wir machen Funktionsbekleidung für draußen sein. Das heißt, wir brauchen auch funktionale und technische Stoffe. Und die gibt es praktisch in Europa nicht mehr. Das ging los vor gut 40 Jahren mit Japan, Hightech-Land, ging dann nach Korea, ging dann weiter Richtung Taiwan, China, heute teilweise Vietnam, wo praktisch alle technischen Materialien herkommen. Vom Reißverschluss übers Futter, über die Laminate, was auch immer. Mag es noch ein paar kleine Webereien in Europa geben, aber die Menge, die ganze Supply Chain, wie man so auf Neudeutsch sagt, also die ganze Beschaffungskette, spielt im Wesentlichen in Asien. Und wenn du als Unternehmen nicht die Größe und die Organisationsform und die Power hast, damit zu spielen, dann bist du eigentlich schon weg oder reiner Nischenanbieter. Also dieser Zwang zu einer gewissen Größe, der mit Asien kommt, längere Laufzeiten, höhere Bestellmengen, der ist schon da. Also ganz Wachstum ausblenden, auch quantitatives Wachstum, können wir beispielsweise auch nicht. Aber eben das Wachstum über die Qualität. Warum beispielsweise Myanmar? Also wir beschaffen relativ weltweit, einen kleineren Teil in Osteuropa, den größeren Teil in Asien. Das war mal China, dann ist es aktuell Vietnam und Myanmar. Für andere ist es Bangladesch oder Äthiopien ist zum Beispiel ganz spannend mit Afrika. Myanmar tut sich gerade politisch sehr viel, ist sehr spannend mit der Junta, die hier eigentlich einen Staatsstreich gemacht hat. Myanmar war auf einem guten Weg weg von der Diktatur. Und ich hoffe für die Menschen, ich hoffe wirklich für die Menschen, wir können auch anders produzieren. Es ist zwar mühsam, aber es geht mir um die Menschen. Und da kennen wir sehr viele Menschen, sehr liebenswerte Menschen, in einem Land, das in einer guten Entwicklung ist, raus aus der vierten Welt, rein in die dritte Welt oder aus der dritten Welt in die zweite Welt, dass dieser Prozess nicht von den Militärs niederkarätscht wird. Deshalb sind wir auch einer der Unternehmen, die diese Erklärung mittragen und mit unterschreiben und sagen, hey, bitte achtet die Wahlen und nehmt diese Schritte, die ihr da vorgenommen habt, zurück. Ob es was bringt, wird man sehen müssen. Wenn man jetzt mal, und das ist völlig unabhängig vom Standort, nehmen wir einfach mal China, wo auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Also wenn wir da über Deutschland hinausgehen, auch in Osteuropa, ist die Welt eine andere. Also wir schätzen alle viel zu wenig bei allen Klagen, die wir bei der Politik etc. haben, wie gut es uns doch in diesem Land geht, bei allen Problemen, die da sind. Aber relativ gesehen macht es sehr demütig, durch die Welt zu reisen. Wir hatten seit jeher immer ein relativ gutes Gefühl, wie unsere Bekleidung entsteht. Warum? Man kennt die Unternehmer vor Ort, das sind alles eigenständige Unternehmen, nicht unsere Firmen. Man ist dort ein-, zweimal im Jahr und schaut sich das an.
Aber ihr habt auch eine Zertifizierungskette.
So, heute, seit genau zehn Jahren, haben wir den Prozess professionalisiert, weil es war mir nicht genug. Ich sage, okay, mein Bauchgefühl alleine genügt nicht, auch in der Dokumentation meinen Kunden gegenüber.
Weil das sagen wir immer, viele Unternehmer sagen, ich kenne ja meine Lieferanten, genau. Bin da einmal im Jahr.
Genau.
Und ich denke aber dann immer, okay, man könnte jetzt mal ein bisschen tiefer
an. Man kann aufräumen, Montag heute, wenn ich da bin, kann anders sein wie Montag nächste Woche, wenn ich wieder weg bin. Und deshalb haben wir sehr früh uns auf das damals, ja, ich sage mal ganz provokant, Abenteuer Fairwear eingelassen. Ich sage, hey, wir werden diesen Prozess, der uns total wichtig ist, Name auf der Bekleidung, okay, wir gefährden hier sehr viel mehr wie nur kurzfristigen Umsatz. Wir gefährden hier nicht weniger wie unseren Ruf. Wir müssen und wollen diesen Prozess über eine NGO professionalisieren und wollen alles dafür tun, 100% Sicherheit gibt es nicht, aber alles dafür tun, jeden Morgen beim Rasieren aufrecht in den Spiegel schauen zu können, hey, mein Unternehmen, da bin ich stolz drauf, tickt da anders. Und wir haben damals den Markt gescreent und sind bei Fairwear gelandet. Warum bei Fairwear? Zum einen, weil es eben eine NGO ist, weil sie eben nicht nur Unternehmer da drin sitzen und vielleicht die Gewerkschaften, sondern christliche Vertreter. Also man sagt einfach, das Ganze durchaus ein zäher Prozess ist, da vorwärts zu kommen. Und das andere war, dass uns der Prozess überzeugt hat. Der Prozess, der sagt, hey, so ein komplexes Thema, das du nicht über Nacht lösen kannst. Wir brechen es runter über Prozessschritte, wo du dich als Unternehmen echt zur Decke strecken musst, die du aber verdauen kannst. Weil nur zu sagen, hey, das ist alles nicht ausreichend, jetzt springen wir weiter, jetzt werden wir 100 Meter Läufer und am besten unter 11 Sekunden, ja, kann man machen, aber da fange ich gar nicht trainieren an. Also sagen, hey, was tun wir denn, damit du in 4 Jahren hier, keine Ahnung, das goldene Leistungsabzeichen kriegst. Und da fangen wir erstmal an, indem wir mal ein paar Liegestützen machen und wir gehen erst morgen auf die Tatanbahn. Das hat uns sehr überzeugt. Ist aber nicht so zu verstehen, dass das so ein Laissez-faire-Prozess ist, sondern der wird genau dokumentiert in einem Social Report, der übrigens für jeden Endkunden nachlesbar ist, auf www.schöffel.com, dokumentiert auch die Probleme, dokumentiert werden, eine klare Transparenz vorliegt, was woher kommt. Zwingt dich als Unternehmen dazu, deine Organisation zu ändern. Und es fängt an, dass du ein paar Leute hast, die nichts anderes tun, aber das haben wir wieder bei dem, was ich eingangs sagte, die alleine zu lassen, dann werden die scheitern. Du musst es vom Management her wollen und dann über die Jahre hinweg dein Unternehmen so verändern, dass so Themen wie Lieferkettengesetze eigentlich für dich eine Lachplatte sind. Okay, lass es kommen, tut uns nicht weh.
Ja, aber Thema, Stichwort Lieferkettengesetz, also für extrem viele Unternehmer ist das ein rotes Tuch. Liegt natürlich auch daran, dass sie nicht nicht wirklich informiert sind und auch gewisse Vorurteile haben. Also kommen natürlich so Pauschalaussagen, wenn das kommt, stehe ich mit einem Fuß im Knast und bin in Haftung, weil sie halt tatsächlich dieses Thema im Gegensatz zu euch, also nicht einmal ansatzweise, also nicht einmal in einem ganz kleinen Schritt angegangen sind, so wie ich vorhin sagte, sie kennen ihre Lieferantenliste prozentual aus der Buchhaltung und das war es eigentlich. Geben Sie den Firmen mal einen Tipp, wie sie denn mit dem Thema zukünftig umgehen sollten oder wie sie tatsächlich vielleicht die ersten 1, 2, 3 Schritte gehen können in die richtige Richtung. Ich weiß schon, das ist sehr branchenabhängig, logischerweise, aber so erste Schritte sind eigentlich schon immer die gleichen.
Ich würde es mal, weil ich wirklich nicht als Sozialromantiker rüberkomme, bin Unternehmer. Ich würde es mal versuchen zu generalisieren. Ich glaube, dass wir Unternehmer schon die Herausforderung haben, nicht mit dem Rückspiegel zu fahren, sondern Unternehmer müssen Zukunft machen und wenn sie es nicht tun, dann wird sie es nicht mehr geben. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, für sich selbst zu entscheiden, ist es ein Thema, das kommt, ob ich es will oder nicht, oder es nicht kommt. Und wenn ich zu der Überzeugung käme, es kommt, dann würde ich eben den Tipp geben, nicht zu viele Jahre zu verschwenden, indem man einfach wegschaut und sagt, dann wird es schon wieder weggehen. Nehmen Sie das Thema Digitalisierung. Wie lange hat die Welt Amazon verdrängt, lächerlich gemacht, kleiner Buchhändler? Ja, wie lange das hat 10 Jahre gedauert. Die nächsten 10 Jahre, ja, das muss man politisch regeln, ist unfair, die zahlen keine Steuern. Verlorene Zeit. Ja, jetzt beschäftigt sich jeder mit Digitalisierung. Nachhaltigkeit genau das Gleiche. Ich kann sagen, es kommt nicht, interessiert mich nicht. Dann kann ich es ausblenden. Wenn ich aber glaube, es ist ein Thema, das täglich bedeutender wird, dann würde ich jedem Unternehmer den Tipp geben, sich, so unangenehm das sein mag, in einer anderen Ernsthaftigkeit damit auseinanderzusetzen, als zu sagen, ich bin ja eh mit einem Fuß im Gefängnis. Was ändert sich? Bin ich ohnehin als Unternehmer? Bin ich ohnehin als Geschäftsführer? Da brauche ich doch nicht die Nachhaltigkeit dafür. Das bin ich mit jeder Lohnabrechnung, das bin ich mit jedem Beleg, den ich unterschreibe. Das sind so vordergründige Argumente, die mir meinen Tag vielleicht heute vereinfachen, was mich aber morgen einholen wird. Und dieses Adressieren, das ist für mich Strategie, das Adressieren von Chancen, aber auch Herausforderungen in einer anderen Deutlichkeit, hätte ich mir übrigens auch für die Corona-Politik so gewünscht in der Politik, zu sagen, hey, was hätten wir denn, hinterher ist man immer klüger, aber sag, wie viel Zeit verliert man, indem man einfach Dinge verdrängt? Das tun die Unternehmer ganz genauso. Und da, ohne vielleicht an die Presse zu gehen, für sich selber mal Klarheit zu gewinnen, wäre mein großer Tipp, um dann eine klare Strategie zu haben. Und wenn die dann heißt, nein, mache ich nicht, ist es okay. Da kann man sich dann reiben, aber da ist es zumindest eine klare Strategie. Aber dieses Jein, sich durchzumauscheln bei großen Themen, ist fatal, weil es nur Zeit kostet.
Also auf jeden Fall mal der erste Tipp ist, nicht zu verdrängen. Der zweite Punkt, mal seinen Ist-Zustand tatsächlich an dem Thema anzuschauen, um dann letztlich für sich als Unternehmer zu entscheiden, da gehe ich hinweg oder ich gehe, oder welchen gehe ich oder wie weit gehe ich hin, wie auch immer. Okay. Kommen wir vielleicht, weiß ich nicht, zum schwierigsten Thema Schadstoffe, was ja bei Mode, Kosmetik, wie auch immer, oftmals ein großes Thema ist. Bei euch ist immer die Rede von PFC. Ich habe recherchiert, das Zeug ist ja in Pizzakartons drin. Was ist das genau?
Jetzt bin ich kein Chemiker, aber PFC, Polyfluorethene, sind Stoffe, die, da kann man glücklicherweise inzwischen für die Vergangenheit sprechen, aber beamen wir uns einfach mal 7 Jahre zurück. Funktionsbekleidung, nehmen wir mal eine Jacke, eine Regenschutzjacke, hat ein paar wichtige Aufgaben, außer 2 Ärmel zu haben und einen Reißverschluss. Die hat die Aufgabe, mich trocken zu halten, vor Wind zu schützen, die muss schmutzabweisend sein und das bitte möglichst für viele Jahre. Hat man vorhin besprochen. Das gleiche gilt für jeden Autohimmel, das gleiche gilt für meine Markisen, das gilt für die Pizzakartons in unterschiedlichen Formen. Und die Herausforderung dieser PFCs, dieser Polyfluorethylencarbone, ist die, dass diese Stoffe dafür nötig waren, diese Funktionen sicherzustellen, mit dem in Anführungszeichen kleinen Nebeneffekt, dass sie sich praktisch ewig nicht abbauen. Und zwar dort, wo sie gestehen. Also wenn ein Stoff irgendwo, keine Ahnung, in Taiwan hergestellt wurde, dann ist es ein Problem von Taiwan und nicht von hier, weil die gestehen, aber ist ja egal, es ist unser gemeinsamer Planet. Und ganz ursprünglich hat Greenpeace auf dieses Thema sehr aktiv hingewiesen und unsere Branche, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, sagen wir 7 Jahre, vor 7 Jahren stand vor dem Dilemma Pest oder Cholera. Das Argument war ja grundsätzlich richtig, so wie heute mit Ökostrom. Eigentlich kann man es damit vergleichen. Aber ohne Kohle wäre halt Deutschland heute nur dunkel und so war es mit unserer Funktionsbekleidung. Das heißt, wir alle mussten entscheiden, mal schwarz-weiß, wollen wir unseren Kunden enttäuschen, indem wir Greenpeace zufriedenstellen, mal überspitzt formuliert, und der Kunde uns die Jacke um die Ohren haut, oder wollen wir, ich sag mal, Greenpeace und Mutter Natur enttäuschen und sagen, hey, es geht ja nicht anders. Und das ist so ein klassisches Thema, PFC, wo du nicht in einer Saison und in einem Jahr rockst. Und an dem Prozess, da gab es das eine oder andere Greenwashing. Ja, wir sind jetzt hier, ganz toll und super. Ein paar haben weggeduckt und ein paar haben sich eine Agenda gemacht. Und gesagt, okay, wir wollen, wir haben es jetzt so gemacht, wir wollen in 5 Jahren von heute PFC-frei sein. 5 Jahren von heute hieß erstmal nur 3 Jahre, weil wir sind ja immer 2 Jahre.
Aber das heißt, die Möglichkeiten, frei zu sein, gab es schon?
Gab es damals noch gar nicht. Okay. Also wir sind immer noch 7 Jahre zurück. Ja, okay. Wir sind noch 7 Jahre zurück, nicht heute. Heute sind wir PFC-frei.
Also es war eine Vision.
Es war eine Vision, die, wo meine Technik sagt, geht nicht. Vergiss es. Hey, wir machen Funktionsbekleidung. Du treibst uns in den Ruin. Und andere Unternehmen war es nicht viel anders, kann ich mir vorstellen. So, dieses Ziel war gesteckt. Und wir haben es sogar ein halbes Jahr früher erreicht. Heute sind wir 100% PFC-frei, okay, seit 2 Jahren. Und heute, das machen ja nicht wir, das machen ja unsere Stoffhersteller, die Ausrüstung, wir machen ja keine Stoffe, wir kaufen ja nur Stoffe zu. Wir können halt unsere Expertise dazu beitragen und unsere Einkaufsmacht zu sagen, ja, pass auf, aber in 3 Jahren verkaufst du mir nichts mehr. Ob du willst oder nicht, dann kannst du nur so einen schönen Stoff haben und der kann nur so toll sein. Wir dürfen nicht, weil wir es für uns aufgeschrieben haben. Und es hat in einer Partnerschaft mit verschiedenen Stufen, das ist ja mehr wie der Weber, das ist der Ausrüster, das ist der Färber, alles dazu geführt, dass heute unser Unternehmen 100% PFC-frei ist und der eine oder andere unserer Wettbewerber auch schon, nicht alle, aber diejenigen, die darauf fokussiert haben, haben das heute geschafft. War, wie Fairwear auch, wo wir den Leader-Status haben, eigentlich so bei den 10% der Besten dabei sind, ging nicht über Nacht, aber ohne Agenda kommst du nie an. Und wenn du am Anfang nur die Probleme siehst, die da sind, intellektuell brillant darstellbar, da kommst du nie aus dem Stadthäuschen. Und ich würde jedem, ich habe erst letzte Woche mit meiner Führungsmannschaft zu dem Thema, was sind die nächsten Schritte Richtung Nachhaltigkeit, wenn wir große Sprünge in welche Richtung auch immer machen wollen, lass uns eines vereinbaren für die ersten 3 Meetings. No problems. Die kommen eh. Aber wenn wir sofort mit den Problemen anfangen, kommen wir nie aus dem Schlafsack.
Ja, das heißt aber auch in Verbindung auch mit Menschenrechten, Lieferkette, wo wir es vorhin gehabt haben, wenn ich meine Lieferkette kenne, wenn ich Vertrauen aufgebaut habe zu meiner Lieferkette, gegenseitiges Vertrauen aufgebaut habe, dann kann ich da eigentlich unglaublich viel auf den Weg bringen.
Ja, das ist nur die halbe Miete. Wahrscheinlich sogar weniger. Weil, und jetzt kommen wir halt rein in das tägliche Leben. Wenn du beispielsweise Fairwear, bleib mal einfach mal bei dem Thema. Wenn du Fairwear-Leader sein möchtest, und das ist bei uns eines unserer Top-Ziele, meine Führungsmannschaft wird unter anderem danach bonifiziert, ob wir Fairwear-Leader sind, so wie wir Great Place to Work mit Kultur sind. Dann bedeutet es, dass vermutlich 90-95% der möglichen Unternehmen, die für dich nähen könnten, gar nicht in Frage kommen. Dann bedeutet es, dass du in den Unternehmen, mit denen du arbeitest, wo du Kontrakte hast, erstmal.
Ja, außer sie ändern ihr Konzept vor Ort.
Ja, ja, aber 90% sagen, hey, ich brauche Masse und ich habe gar nicht die Qualifikation. Also bleiben nur 10%, was nun gar nicht so ganz das ganz große Problem ist, weil das sind in der Regel die Unternehmen, die Hightech-Bekleidung fertigen und eben nicht nur ein günstiges T-Shirt zusammennähen. Aber, jetzt geht es ja weiter, dieser kontinuierliche Entwicklungsprozess, der setzt ja vor allem auch dort an. Das heißt, du machst als doch relativ kleiner Kunde, ich bin ja nicht ein Nike oder Adidas, deinem Kontraktbetrieb Druck, Gewerkschaften zulassen zu müssen, an der Arbeitssicherheit arbeiten zu müssen, über Living Wages nachdenken zu müssen. Living Wage heißt, eine Näherin kommt nicht mal mit Mindestlohn aus dem Land so durch, sondern verdient etwa 30-40% mehr. Das macht Produkte massiv teurer, stellt deine Flexibilität ein. Also sagt, muss ja trotz allem noch im Markt sein mit deinen Preisen, die du da anbietest. Das verbietet dir zum Beispiel per Vertrag mit der Fair Wear Foundation Lieferantenhopping zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt für T-Shirts da einen coolen Betrieb hätte, der sogar voll erfüllen könnte, darf ich es nicht, weil ich muss ihn erst zertifizieren, muss ihn erst onboarden. Das macht mich wesentlich unflexibler. Und also es ist mehr als wie nur, hab die richtigen Betriebe und lass die mal ein bisschen zertifizieren. Es schränkt dich schon auch ein, zwingt dich aber eben noch stärker als ganze Organisation in die Richtung zu haben, besser zu planen. Ich sag mal, selber in Systeme zu investieren, dass beispielsweise das Thema Overtime, also Überstunden, weniger wird. Wir sind Saisonbetrieb. Wir haben zweimal Spitze, im Frühjahr, im Herbst, so wie jedes Modeunternehmen. Was muss ich denn in der Planung ändern, dass die vielleicht im Dezember fertigen können und nicht alles im März machen müssen? Und den Prozess konsequent gelebt, der entwickelt dich auch als Unternehmen weiter, macht dich technologisch besser. Du musst in Technologie investieren und kannst es nicht nur einfach auf deinen Prozenten abwälzen.
Wobei ich schon, also ich kenne ein Unternehmen, das sagt, also im Nahrungsmittelbereich, auch eine sehr durchgängig biozertifizierte Struktur, also es ist wirklich ein geschlossener Kreis eigentlich. Die sagt, dass Bauern in Pakistan und Tunesien inzwischen durchaus diesen Markt erkennen und auch tatsächlich auch so denken, weil sie früher eigentlich auch historisch, haben wir es vorhin gehabt, sind ja alles Familienbetriebe im weitesten Sinne oder kleine Bauern auch, die wieder an größere liefern sozusagen, die ja diese Verbindung zur Natur haben und die schon sehen, dass da ein Markt entsteht und der für sie durchaus Anführungszeichen auch einfacher ist, wo sie sich wohler fühlen. Also jetzt kommt das auch mit dem Spiegel, wo sie sich ins Spiegel schauen können. Also da findet schon eine Veränderung statt. Also im Nahrungsmittelbereich, bei dem speziellen Kontakt, habe ich das so festgestellt, fand ich sehr spannend.
Also absolut, und ich freue mich auf jede Diskussion. Also Bekleidungsbranche, ihr seid doch Ausbeuter, ihr geht die dritte Welt und auf dem Rücken der Menschen. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich fest davon überzeugt bin, kann es nur für mein Unternehmen sagen, in der Verbindung mit Fair Wear, so wie wir arbeiten, es ist die beste Hilfe zur Selbsthilfe. China, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, da gab es nur Fahrräder. Das war ein tiefes Entwicklungsland. China ist heute Hightech. Ja? Und die Bekleidungs- und Schuhbranche sind immer die Brückenköpfe. Es ist eine relative Low-Tech-Branche, immer noch. Ja? Und dann folgen jetzt in Vietnam. Samsung hat gerade das größte Werk weltweit in Hanoi gebaut. Ja? Die Bekleidungs- und Schuhbranche ist die Entwicklungshilfe. Und wenn man das verbindet mit dem Thema wie sollen die Menschen denn dort arbeiten? Bei allen Lohnvorteilen, die diese Länder haben, sonst geht man da nicht hin. Ist das für mich, befriedigt es persönlich immer, wenn ich so ein-, zweimal im Jahr dort bin, den Näheren in die Augen schaue, so ab und zu mal mit so ein paar mittleren Führungskräften zum Abendessen gehe, sage, hey, das sind Menschen, die unheimlich froh sind, sich entwickeln zu dürfen und sowas wie Wohlstand in einer anderen Form, wie wir das kennen, erstmalig für sich entwickeln. und da darauf sparen, dass sie aus irgendwelchen Hütten rauskommen und irgendwo mal an einem kleinen Häuschen, ist schon fast übertrieben, aber sich entwickeln zu dürfen. Und das dazu trägt unsere Branche gut gemacht maßgeblich bei. Also ich freue mich immer für diese Diskussion.
Ja, wobei das wäre ein zweiter Podcast, dieses Thema, wie sich einzelne Regionen verbunden mit Kulturen entwickeln sollen. Auch das ist wirklich ein anderes Thema. Weil eine Mutter mit zwei Kindern in Indien hat einen anderen Anspruch, logischerweise. Und sie braucht da was anderes wie wir. Und wir sollten halt nicht auf beiden Seiten diese Konsumgeilheit fördern, sondern diese regionale Zufriedenheit, ja, dass man sich dort wohlfühlt und lebenswürdig leben kann, wo man wohnt, sage ich jetzt mal.
Ja, also zwischen Konsumgeilheit und Leben in bitterer Armut hat ja viel Platz.
Da ist viel Platz, ja. Aber ich sage ja, ein anderer Podcast. So, wir kommen da ein bisschen zum Schluss. Bei der nächsten Frage habe ich mir überlegt, ob ich die am Anfang stelle oder ob ich die am Schluss stelle. Ich stelle sie jetzt am Schluss, weil wir jetzt auch von euch doch echt schon einiges erfahren haben. Was macht das Unternehmen Schöffel für Sie persönlich aus?
Das Alpha und das Omega. Für mich persönlich, mir bereitet es persönlich, kann ja nur für mich selber sprechen, eine große Freude, in einer Branche arbeiten zu dürfen, die mit Freizeit, mit Sport zu tun hat. Bin selber ein Mensch, der Freizeit und Sport schätzt. Und es ist ein großes Privileg zu sehen, dass Kundinnen und Kunden deine Marke schätzen, weil du zu diesen Ich-bin-raus-Momenten beitragen kannst. Und es ist ein genauso großes Privileg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die du bullisch stolz bist, in einer Art größeren Familie unter einem Dach mit denen arbeiten zu dürfen, sich challengen zu oder sich mal streiten und auseinandersetzen zu dürfen. Ich finde das toll mit der vollen unternehmerischen Freiheit dahinter. Und das ist für mich ein Teil meines Lebens, deshalb Lebenseinstellung, die mir jeden Tag Kraft gibt, gerade in schwierigen Zeiten und total motivierend wirkt.
Schön. Sagen wir mal, wir sind 3 Jahre später, 4 Jahre. Wo steht dann Schöffel und was wollt ihr vielleicht auch in Bezug auf Nachhaltigkeit noch umsetzen?
Also 3 Jahren bei einer 216-jährigen Geschichte ist ja ein Wimpernschlag.
Ja, das stimmt.
Wir werden unseren Kurs weiterhauen. Wir haben gerade im letzten Jahr eine neue 10-Jahres-Strategie entwickelt. Das Thema Nachhaltigkeit ist einer der wesentlichen Treiber davon. Und wir werden genau diese 4 Säulen, die Sie vorhin auch genannt haben, weiter bespielen. Es wäre vermessen zu sagen, wir haben das Produkt, jenes Produkt. Wir arbeiten an vielen Themen. Wir haben hier einen relativ großen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Wir haben hier eine große Schneiderei. Designer, Produktmanager, Näherin, Kaufleute können in einer Sprache, an einer Maschine was tun. Es muss nicht alles per E-Mail nach Asien. Vieles schon, aber die Kernschmiede ist hier. Beispielsweise starten wir seit 12 Jahren die österreichische Skinationalmannschaft auf. Die schnellsten Skifahrer haben Bekleidung von uns. Dann kann man genauso innovativ beim Thema Nachhaltigkeit vorgehen. In den nächsten 3 bis 5 Jahren steht bei uns, das hat schon vor ein paar Jahren begonnen, der Generationenübergang auf die nächste Generation an. Also der wird nur 7, 8 Jahre dauern, aber das ist so ein längeres Thema. Und auch da im Kontext mit der nächsten Generation ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Also da wird viel passieren. Ich würde es ungern an 3 oder 5 Jahren festmachen, weil es ist so wie Atmen. Das hört man in 3 Jahren nicht auf. Also wenn man aufhört, dann war das Problem. Und so sehe ich das mit der Nachhaltigkeit auch. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass es bei uns inzwischen ein hundertprozentiger Prozess ist, der im Unternehmen fest verankert ist. Und es wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, was meine Produktentwickler oder meine Techniker hier alles rausspülen. Ich weiß nur, da wird viel kommen, was unter dem Aspekt Kundenorientierung unsere Kunden zufriedenstellt. Und das ist das Wichtigste. Also Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil davon, aber darf diesbezüglich, was ein Produkt anbelangt, nie ein reiner Selbstzweck sein, sondern eben ein wichtiges Kriterium neben der Funktionalität, neben der Optik.
Peter Schöffel, vielen Dank für das spannende, sehr spannende Gespräch. Dankeschön.
Ich sage danke, alles Gute. Danke.
war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linsenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linsenmeier.de. Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.